Sonntagabend, etwas nach 20.15 Uhr, Unionsbubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Einen wunderschönen Sonntagabend allen Zuhörern, die jetzt schon da sind. Irgendwie gab es gerade ein technisches Problem bei dem eigentlich geplanten Space. Aber nach dieser Twitter-Woche und diesem so intensiven Twitter-Tag heute passt das auch irgendwie ins Bild. Noch einmal herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen meinen beiden Co-Hosts, dem Baha und dem Manuel, auf Masse im Verzichten, der sich gerade von seinem Urlaub erholen muss. Klingt auch gut. Ich hoffe, ihr habt auch eine sehr interessante Woche auf Twitter erlebt und wir haben dieses Mal etwas anders gemacht. Und zwar bei aller Aufregung, bei all dem, was uns begegnet ist, haben wir uns überlegt, okay, definieren wir jetzt wirklich vorher noch einzelne Themen oder gehen wir einfach mal in die Themen der Woche rein, die ja auch bis jetzt in diese Minuten und jetzt gerade wieder ganz frisch mit einem neuen Artikel in der Süddeutschen Zeitung weiter vorangetrieben werden. Und wir haben uns auch lange darüber auseinandergesetzt, ob wir es überhaupt aus unserer Perspektive thematisieren sollen, wollen. Aber natürlich müssen wir auch über Hubert Aiwanger und das Auschwitz-Pamphlet der Süddeutschen sprechen. Und damit wollen wir auch anfangen, wollen das Ganze aber etwas aus der Perspektive, so wie wir es wahrgenommen haben, ohne eine direkte Wertung dessen, wie man das jetzt am Ende juristisch auslegen wird oder sonst was vornehmen, sondern wie es uns vor allen Dingen kommunikativ aufgefallen ist, sowohl aus Parteiensicht wie auch aus Sicht unterschiedlichster Twitter-Bubbles. Und damit wollen wir jetzt anfangen. Für uns war es auf jeden Fall so, als ich den Süddeutschen Artikel gelesen habe und vor allen Dingen dieses Pamphlet, ist mir wirklich erstmal nur schlecht geworden, weil Antisemitismus für mich automatisch ein Thema ist, was bei mir eine absolut allergische Reaktion hervorruft und wo es mir auch echt immer schwerfällt, ruhig zu bleiben. Und das, was ich da gelesen habe, hat mich schon doch auch innerlich sehr aufgewühlt. Und dann ist es immer ganz besonders schwierig, wenn man bedenkt, dass das eines der härtesten Vorwürfe ist, die man in Deutschland überhaupt im politischen Raum jemandem machen kann. Und dementsprechend habe ich mich jetzt in Vorbereitung auf heute Abend auch nochmal so durch alle meine Tweets dazu durchgewühlt. Und ich habe es dann trotzdem irgendwie geschafft, zumindest so zurückhaltend zu sein, dass ich niemanden verurteilt habe oder Ähnliches. Auch wenn ich natürlich massive Anfragen an das habe, was da passiert ist. Und ich denke, wir gehen da jetzt mal in die Debatte, sowohl jetzt von Baha wie auch von Manuel, einfach in der Sache, wie die ihre persönlichen ersten Eindruck hatte, als wir jeweils mit den Vorwürfen konfrontiert waren. Baha, ich gebe einfach mal weiter an dich.
Hey, Grüße. Von Manuel habe ich gerade gelesen, der hat wohl Probleme, irgendwie hier aufs Podium zu kommen. Der startet jetzt nochmal neu und dann kommt er dazu, wäre auch sehr, sehr wichtig. Ich war nämlich gestern tatsächlich etwas raus aus Twitter, weil meine Frau Geburtstag gefeiert hat und das geht natürlich vor. Trotzdem, danke dir, werde ich ausrichten. Nichtsdestotrotz war es natürlich auch bei mir so, dass ich das Ganze die letzten Stunden, zwei Tage beobachtet habe und ähnlich wie es dir geht, war mein erster Reflex so, ach du Scheiße, das wird definitiv heftig und das wird eigentlich das politische Ende quasi einer Person bedeuten. Und das war mein erster Reflex und dann habe ich erstmal so gedacht, ich lese mich da ein, ich schaue mir das an und musste aber auch gleichzeitig irgendwie gleich daran denken, wie unglaublich schwierig diese Diskussion werden wird. Und das gar nicht irgendwie aus der Perspektive, ja, da gibt's ein Für und ein Wider, sondern was da drinne steht oder quasi in diesem Pamphlet geschrieben wurde vor wie viel waren es, 35 Jahren, ist einfach wirklich ja, cool. Menschenverachtend. Es ist widerlich. Es ist etwas, wo man so denkt, ja, auch wenn du sowas mal gehört hast vor zig Jahren in deiner Schule oder so, das Ding hatte Struktur, das hatte System, ja. Also da hat sich jemand hingesetzt und hat sich überlegt, heute schreibe ich das runter. Und allein schon dieses systemische Herangehen, dieses Durchdenken von sowas unterscheidet das ja auch von wirklich einem widerlichen Witz, den man auch gehört hat in der Vergangenheit, den andere vielleicht mal gemacht haben oder den man auch so selber kennt, ob man jetzt irgendwie Jude ist oder einer Minderheit angehört oder wie auch immer. Und nichtsdestotrotz habe ich da drauf geguckt und dachte, oha, das wird wirklich einschlagen. Und danach lief ja stündlich eigentlich ein Kommunikationsdesaster nach dem anderen zusammen. Und gestern war ich dann noch so müde abends, dass ich dann letztendlich nur noch sagen konnte, ey, das ist ein richtiger Clusterfuck. Und wenn ich Clusterfuck sage, dann meine ich nicht irgendwie, dass man da was hätte schönreden oder irgendwie erklären können, sondern das war einfach ein kommunikatives Desaster auf allen Seiten, weil selbst heute, ich fühle mich nicht schlauer, muss ich sagen. Also ich weiß definitiv, wie ich das Pamphlet und den Inhalt beurteile und denjenigen, der es geschrieben hat. Und ich habe auch eine klare Meinung zu jemandem, der das verteilt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, selbst mit dem letzten SZ-Artikel, ich weiß noch gar nicht, wo das hinführt. Und irgendwie scheint mir das Ganze auch noch nicht erledigt zu sein. Also mehr Fragen, mehr Chaos, als es vielleicht auch gut täte. Und es zeigt, und damit mache ich vielleicht mal meinen Punkt, weil ich ja auch ganz bewusst hier gesagt habe, heute versuche ich mal so ein bisschen Advocatus Diaboli auf das Thema, die Perspektiven reinzubringen, die man ja auf Twitter auch liest. Und mein letzter Punkt ist einfach, es zeigt, wie unfähig wir als Gesellschaft sind, mit diesem Thema umzugehen. Und das finde ich eigentlich schon krass, weil ich sehe da überhaupt keine zwei Meinungen beim Inhalt. Ich sehe auch bei der Form keine zwei Meinungen. Aber ich sehe, dass wir uns extrem schwer tun mit der Einordnung. Was tun wir, wenn etwas 35 Jahre später herauskommt? Was tun wir mit dem Thema journalistische Sorgfalt in der Recherche? Was tun wir mit dem Thema quasi, ich nenne es jetzt mal böse Sippenhaft, also die Frage, was heißt das jetzt für die CSU in Bayern zum Beispiel? Was heißt das für andere Parteien? Was heißt das für Leute, die da irgendwie im Umfeld waren? Und das sind alles so viele Fragezeichen, die sich bei mir noch über dem Kopf bewegen, dass ich mich extrem schwer damit tue, gerade da zu einer klaren Einordnung der Gesamtsituation zu kommen. Ja, so viel vielleicht von mir. Und Manuel, du bist wieder da, oder?
Ja, hallo, ich bin wieder da. Jetzt übers Telefon. Ich hoffe, das funktioniert. Man kann mich klar und deutlich hören.
Super.
Super, perfekt. Genau, ich habe jetzt leider ein bisschen was verpasst, was du einleitend gesagt hast, aber den Endteil habe ich mitbekommen. Und genau, Daniel hat es einleitend gesagt, wir blicken ja heute auch doch tatsächlich sehr, sehr intensiv auf den Fall Aiwanger, wenn man das so sagen kann. Und ja, was macht denn den Fall Aiwanger denn eigentlich? Oder was macht Aiwanger zu einem Fall? So rum gesagt. Vielleicht, wenn ich da meine Perspektive drauf geben kann zum Einstieg. Nun ist es ja so, Wahlkampfzeiten sind ja immer Hochzeiten der Demokratie. Das ist ja immer so eine Phase der besonderen Anspannung. Der Wahltermin rückt näher. Wir sind jetzt ja anderthalb Monate ungefähr noch bis zur Bayernwahl und es plätscherte ja alles so ein bisschen hin und her, bis ja dann irgendwie am Freitagnachmittag, Mittag ja dann die Bombe wirklich geplatzt ist. Und ja, das ist immer so, sind so Momente, an die man sich auch sehr gut erinnern kann, weil das ist so etwas, wo es mir so geht, dass einem der Boden von den Füßen weggezogen wird, ja. Und warum ist das so? Naja, also einerseits natürlich der Zeitpunkt der Veröffentlichung und mit Hubert Aiwanger ja auch eine herausragende Persönlichkeit im bayerischen Landtagswahlkampf, wo ich sagen muss, das ist ja schon, also das hat ja Geschmäckle, ja. Das ist natürlich klar, dass man versucht, irgendwie was zu finden bei Kandidaten. Das ist ja, Wahlkampf ist ja auch eine Bewegung, Bewährungsprobe in dem Sinne. Das ist ja per se nicht verkehrt, dass man auch schaut, wer stellt sich denn da eigentlich zur Wahl? Wer ist das? Stimmt das Selbstbild mit dem Fremdbild überein? Insofern ist mir das schon auch bewusst natürlich, dass da gewisse Kräfte möglicherweise, man weiß es ja nicht, möglicherweise eben auch wollen, dass Herr Aiwanger möglichst nicht gestärkt in diese Wahl reingehen kann. Das ist der eine Zeitpunkt. Und der andere Zeitpunkt, der hier interessant ist, ist ja auch der Zeitpunkt der Tat. Das ist ja nicht etwas, was aktuell irgendwie passiert ist oder vor einem Jahr oder vor 10 Jahren. Nein, ich glaube, es sind sogar 35 Jahre oder so. Was ja nun etwas ist, was ja 35, wenn wir 35 Jahre zurückdenken, Helmut Kohl hat regiert, Deutschland war noch nicht wiedervereinigt, wir waren nur zweimal Weltmeister. Also das ist ziemlich lange her. So, und insofern ist das eben etwas, was hier interessant ist, wo ich erstmal geschaut habe, huch, womit haben wir es denn hier zu tun? Also habe ich mir den Vorwurf angeschaut oder worum es überhaupt geht. Und da ist ja die Frage der Schwere. Und wenn ich mir dieses Pamphlet anschaue, was ich glaube ich auch zuerst tatsächlich bei Twitter gesehen habe und gar nicht erst bei dem Artikel, der dann erschienen ist, da muss ich schon sagen, das ist schon etwas, was ich so in so einer Schärfe, also das hat schon Kategorie zum NSU. Wir wissen das, die hatten sowas ähnlich Makaberes und Ekelhaftes wie dieses KZ-Monopoly, wo ich wirklich auch so einen Schock hatte, ja, einen richtigen Schock, wo ich sage, Mensch, was ist denn das für ein Dokument? Und dann liest man den Artikel und sieht dann da, okay, da wurde auch Hubert Aiwanger gefragt und es gab da Stimmen, unbekannte Stimmen, zwar, aber Stimmen, die alle ja, wenn man nach dem Quellenprinzip geht bei Journalisten, auch unabhängig voneinander, drei, glaube ich, waren es insgesamt, ja auch das Gleiche ausgesagt haben. Also wenn wir schon in diese Berichterstattung reingehen, dann muss man ja sagen, es ist ja nicht eine Quelle, ja, sondern es sind auch nicht zwei Quellen und drei Quellen. Also insofern, da war für mich, okay, hier ist etwas dran. Ja, an diesem schweren Vorwurf. Und was ich gesehen habe, dass Herr Aiwanger eben zur Berichterstattung nichts sagen wollte und auch gedroht hat mit rechtlichen Konsequenzen für den Fall, dass die Vorwürfe als Tatsachenbehauptung dargestellt werden. Das ist ja so der Befund. Und da kam bei mir dann schon so der Zweifel in dem Sinne, warum eigentlich Hubert Aiwanger nicht die Zeit genutzt hat zwischen der Anfrage oder der Information, die Süddeutsche und später ja auch der Spiegel, der ihn angefragt hat. Wir recherchieren schon über dieses Thema. Das werden wir möglicherweise veröffentlichen. Das ist ja immer so bei Presseanfragen. Du musst ja damit rechnen, dass veröffentlicht wird. Und dann hatte mich irritiert, dass er da zu dem Zeitpunkt, ja, also zu dem Zeitpunkt wirklich nichts weiter als die kalte Schulter zeigen konnte. Und wie das ja Daniel auch eingangs gesagt hat, bei Fragen des Antisemitismus, wobei wir auch oder ich sagen muss, also Antisemitismus, es ist dieses Pamphlet ist ekelhaft, abscheulich. Jetzt direkt Antisemitismus daraus abzulesen, das erkenne ich nicht. Ich erkenne aber an, dass dass der NS, die Opfer des NS, dadurch natürlich, ja, wie soll ich sagen, entwürdigt werden. Das ist eben das fehlt die notwendige Pietät im Umgang mit diesem Vorfall.
Du meinst, vielleicht, wenn ich das kurz anmerken kann, weil der Artikel ja gerade war, du beziehst dich vielleicht auch auf diese Einschätzung von dem Historiker Michael Wolfsohn, der jetzt irgendwie in dem Gastkommentar in der Bild nochmal zu dem Thema Antisemitismus und Einordnung sich geäußert hatte.
Genau. Wolfsohn, der ja heute rauskam und natürlich auch heute Vormittag, Herr Schuster vom Zentralrat der Juden. Aber das ist auch etwas, was ich auch schon seit Anbeginn eben da gesehen habe. Ich habe jetzt nicht unbedingt Antisemitismus gesehen. Natürlich wird dieser Vorwurf dann auch formuliert. Das ist auch in Ordnung, weil es ja an Herrn Aiwanger ja dann liegt, diese Vorwürfe zu entkräften. Und das war ja meine erste Reaktion auf den Tweet. Warum habe ich den geschrieben, weil es ja auch uns als Union betrifft, weil der Koalitionspartner der Freien Wähler unter Herrn Aiwanger ja nun mal die CSU ist. Also ein Regierungsmitglied, und daraus ergibt sich die hohe Relevanz. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, das kann man ja eigentlich auch abtun, das ist ein Wahlkampfmanöver. Nein, es ist nicht. An dem Thema ist was dran. Das muss ausgeräumt und aufgeklärt werden. Und daraus hat sich bei mir eben diese Relevanz ergeben, und dann ging ja die Welle los. Es ist ja dann wirklich losgerollt über einen. Es hat ja ganz Polit-Twitter erfasst. Und für mich ist auch heute und damals war immer nur wichtig, können diese Vorwürfe zweifelsfrei ausgeräumt werden? Und wie reflektiert, wie steht Hubertus Aiwanger heute dazu? So, und da ist genau, was du mit Clusterfuck beschrieben hast als Stichwort. Da muss ich sagen, das ist ein Kommunikationsfehler nach dem anderen. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass man das von vornherein auch wirklich dann kontert. Oder vielleicht, ich weiß, Journalisten mögen das nicht, aber vielleicht wäre es sogar da ganz gut gewesen, wenn man der Veröffentlichung vorgegriffen hätte. Ja. Indem man selbst rausgeht, gerade auch wenn der Bruder der Urheber, der Verfasser dieser Schrift ist, um sich eben auch zu erklären. Weil das ist, und dann schließe ich mal meine Einleitung, das ist ja jetzt, Stand heute Abend, Sonntag, 20.34 Uhr, alles immer noch irgendwie ein bisschen nebulös. Also in welchem Zusammenhang erschien dieses Faltblatt publiziert. Helmut Aiwanger, der Bruder, sagt, naja, ich bin sitzen geblieben, ich war sauer und wollte da irgendwie jemandem was heimzahlen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Erklärung nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das ist für mich nicht einleuchtend. Dann, wie sind die da reingekommen, diese Faltblätter? Und letztendlich auch, fehlt mir da noch so ein bisschen, wir reden über Buße und Reue, fehlt mir da noch so ein bisschen Involvement, ja, wie man sagt, also so ein bisschen die Anteilnahme irgendwie noch ein bisschen bei Hubert Aiwanger, was da eigentlich passiert ist. Also bei mir ist jetzt so ein bisschen, ich schwebe so ein bisschen in der Luft, und soll das jetzt Ende gewesen sein, ja?
Okay, also vielleicht fangen wir damit an, dass wir es wirklich versuchen, auf der einen Seite vielleicht chronologisch nochmal anzugehen, weil sonst kommen wir jetzt hier mit ziemlich vielen Kategorien wieder durcheinander. An einer Stelle muss ich dir aber widersprechen, Manuel, weil aus meiner Perspektive definiert sich Antisemitismus eigentlich immer ab dem Moment schon, wo irgendwie der Holocaust oder eben, wie ich das auch mal geschrieben habe, der arische Zivilisationsbruch irgendwie relativiert oder benutzt wird. Das ist aber sicherlich auch eine wissenschaftliche Debatte rein um die Definitionsfrage. Für mich ist das an der Stelle aber immer, zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ziemlich eindeutig. Wie du gesagt hast, wie die Erklärung am Ende zustande kommt oder so, ich denke, das ist jetzt ganz am Ende. Für mich war am Anfang die große Überraschung quasi in der Reaktion, dass wir sofort, und ich glaube, das warst sogar du, Manuel, der gesagt hat, wir haben da einfach eine Dichotomie erlebt.
Ja.
Also einfach nur zwei Seiten. Die eine, die gesagt haben, ihr wisst noch gar nichts, Unschuldsvermutung, da wird eh nichts dran sein. Und die anderen, die ihm schon den Rücktritt nahegelegt hatten. Und wenn man sich das beobachtet hat auf Twitter, dann ist das ja die ganze Nacht quasi. Also der Freitagabend, Freitagnacht schaukelte sich das ja bis weit nach Mitternacht hoch. Bis sich das überhaupt mal durch Tweets mal wieder, also im Umfang überhaupt reduzierte. Und das zog sich halt jetzt innerhalb einer unfassbar kurzen Zeitspanne durch, dass man immer gesehen hat, okay, die einen sind schon längst in der kompletten Verurteilung und die anderen sind aber jetzt plötzlich in der absoluten Reinwaschung von
Aiwanger. Sofort im Verteidigungsmodus.
Und mir fehlte irgendwo immer so die vermittelnde beziehungsweise einfach erstmal nüchterne Betrachtung dessen, was ist. Also ich fand sowohl die Vorwürfe, die kamen, dass die SZ grundsätzlich alles falsch gemacht hat. Kurze Parenthese dazu, es gab ja diese Woche Lanz, die Sendung mit Christina Dunz und unter anderem auch Karin Prien. Und da hat Christina Dunz mal gesagt, wenn ich ein Medium erstmal wahrnehme, von dem ich eigentlich ausgehen muss, dass da ausgebildete, fähige Journalisten sind, da habe ich erstmal einen Vertrauensvorschuss drin. Inwieweit das dann bei der SZ schiefgegangen ist, das wird die SZ für sich selber und dann auch für die Öffentlichkeit klären müssen. Das ist nicht der Punkt. Aber dass erstmal angenommen wird, dass irgendwas hinter dieser Verdachtsberichterstattung steckt, ist, glaube ich, überhaupt niemandem vorzuwerfen. Warum es aber parallel plötzlich direkt diese massive Gegenwehr gab, um das alles schlecht zu reden, also um das wirklich einfach einfach als Lüge schon zu klassifizieren, das hat mich massiv überrascht in der gesamten Auseinandersetzung. Ja, absolut. Weil selbst als noch gar nichts kommuniziert war, gab es schon zwei Lager auf Twitter, und zwar eindeutig zwei
Lager. Und Daniel, vielleicht, weil du sie gerade angesprochen hast, ich habe es mir hier nochmal aufgemacht. Ich kann auch jedem, der uns zuhört, nochmal empfehlen, die gestrige Einordnung von Karin Prien zu lesen. Sie hat diesen Vierteiler, und ich glaube, da waren sich viele einig, dass es eine mit Abstand oder eine wirklich mit Abstand sehr kluge und richtige Einordnung der Situation war, auch mit dem Wissensstand, wo sie halt auf der einen Seite sehr klar gesagt hat, diese Anschuldigungen sind schwer. Der Zeitpunkt ist natürlich der Zeitpunkt. Es gilt aber die Unschuldsvermutung. Sowohl die SZ muss sich halt an die Regeln halten und sollte dies auch tun. Ja, und gleichzeitig muss Aiwanger das alles aufklären. Und wenn er es geschrieben hat, sollte er dann auch eine entsprechende Einsicht reuen. Ansonsten ist das wirklich nicht reparabel. Und ich fand so, dass, also besser hätte ich es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht formulieren können. Ich war da sehr dankbar für den Tweet, weil der hatte so Ordnung reingegeben. Wenn man den sich aber jetzt nochmal anguckt, stellt man eigentlich fest, dass von den Sachen, die sie geschrieben hat, eigentlich nichts seitdem passiert ist.
Ja, also wir sind ja Zeugen geworden, wirklich einer harten Lagerbildung, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das hat sich wirklich gegenseitig hochgeschaukelt. Ja, da muss man sagen, Kritik an in Richtung SPD in dieser Hinsicht, an SPD-Accounts, diese Aufschaukelung lag auf der einen Seite eben auch daran, was ich gesehen habe im Laufe des Samstages, was ich auch kritisiert habe, dass da irgendwelche plötzlich auftauchenden Bilder von der Klasse von Herrn Aiwanger zirkuliert wurden, mit extrem, extrem schlechten Aussagen oder sehr schwierigen Aussagen, wo du gleich diese wirkliche Instrumentalisierung hast. Und das ist ja etwas, was auch Karin Prien gesagt hat, das sollte man jetzt nicht tun. Man sollte das jetzt nicht instrumentalisieren, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das, da muss ich Daniel zustimmen, das hat mich da auch sehr, 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 sehr getroffen. Weil das ist einfach, wir wissen ja alle um die Zeitpunkte, ja. Und das hat es dann schon sehr deutlich gemacht, eben, dass hier auch einige politische Kräfte eben andere Ziele verfolgen als das, nämlich diesen Antisemitismusvorwurf, Relativierung des Antisemitismus, Daniel, eben diesen Vorwurf zu zerstreuen. Weil es geht ja jetzt nicht darum, jetzt hier Herrn Aiwanger irgendwie hinzurichten, sondern eben zu klären, was ist da passiert und wie ist seine heutige Haltung dazu.
Genau, nur dazu wissen wir halt immer noch nichts.
Ja.
Also für mich, genau das war für mich halt auch die Frage. Der Punkt war schlichtweg, okay, das steht im Raum. Wir wissen jetzt seit dem Artikel der SZ von heute, dass es drei Anfragen an ihn gab. Die erste schon am 17.
Alle unbeantwortet.
Am 17.
Also in Tagen.
Ja. Tatsächlich. Ich dachte erst am letzten Freitag.
Ich glaube 17.
Nein, ich glaube am 17.
Am Donnerstag.
20. und 24.8. Und erst mit der letzten hat er wohl dann schriftlich mitteilen lassen, dass er eben das, was du vorhin schon gesagt hast, dass er dann dagegen vorgehen würde, etc. Da ist dann einfach jetzt aus Kommunikationssicht die große Frage, wie kann man dann so unvorbereitet sein? Wie kommt es dann zu der Inszenierung, dass sich der Vorstand der Freien Wähler treffen muss? Wieso taucht Aiwanger erstmal komplett ab und nimmt keine Termine mehr wahr? Wenn sowas als Wand auf mich zurollt und jetzt einfach nur rein kommunikativ gefragt, wenn ich weiß, da kommt was, mitten im Wahlkampf, dann frage ich mich, warum ist diese ganze Erklärung, die wir jetzt dann anderthalb Tage später nachgereicht bekommen haben, nicht einfach da gewesen? Und das führt bei mir an der Stelle eben auch, wie ich das auch in einem Tweet zwischendurch geschrieben habe, je länger da jetzt irgendwie noch geprüft und taktiert wird und so, raubt das einfach nachher in der eigenen Darstellung meiner Einschätzung nach massiv viel Glaubwürdigkeit,
dass man ist genau dann
mal gesprächsfähig wird.
Also die Glaubwürdigkeit leidet natürlich massiv darunter. Deswegen, man sitzt halt da und man sagt, okay, so sehr man irgendwie an der Unschuldsvermutung hängt und auch hängen möchte, ist nun mal einfach etwas, was uns allen wichtig sein sollte, denkt man so, meine Güte, das passt vorne und hinten alles nicht zusammen oder ist einfach unglaublich dilettantisch.
Und, Bar, wenn ich da einhaken darf, Stichwort Unschuldsvermutung. Jetzt ist es ja so, diese Debatte, die aufgeschaukelt hat, die hat sich ja auch entlang dieser juristischen Begriffe aufgeschaukelt. Ja, Unschuldsvermutung, Verjährung, Beweislastumkehr, Sippenhaftung. Das sind ja alles juristische Begriffe, die eigentlich aber für uns, für dieses Thema jetzt hier eigentlich gar keine große Rolle spielen. Denn es geht jetzt hier allein um politische Fragen. Und deswegen, man benutzt diese Begriffe so leichtfertig. Herr Aiwanger steht ja nicht hier vor Gericht. Ja, es geht ja darum.
Naja, bitte aber schon. Und das war das Erstaunliche, ne? Also.
Ja. Genau. Also so ist ja die Wahrnehmung dann am Samstag vor allen Dingen gewesen. Jetzt ist er fällig, jetzt muss er weg. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber das wird dem Inhalt, um den es eigentlich geht, völlig nicht gerechtfertigt. Ja? Beziehungsweise es fällt ja auch total zurück, um was es eigentlich geht. Und das erst hat es ja ermöglicht, dass eben diese Eskalation dann auch stattfand in der Debatte. Ja, dieses harte Wir gegen die, dass man niemandem eben einen Meter zugestehen wollte oder auch immer noch möchte. Und wir wissen immer noch nicht genau, was jetzt eigentlich die Lage bei Herrn Aiwanger nun ist. Und sein Bruder jetzt ist ja ein weiterer Spieler dazugekommen. Also was im Hause Aiwanger eigentlich damals passiert ist und heute passiert.
Absolut. Und jetzt jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter.
Absolut.
Ich würde vielleicht diesen einen Punkt noch festhalten wollen, weil ich da ja, wie soll ich sagen, auf die Nase gefallen bin gestern. Ich wollte ja gleich mal rauszoomen aus der Debatte, weil ich so dachte, es bringt jetzt nichts, direkt in dieses spezifische Thema reinzugehen, wenn du einfach keine Informationen mehr hast, die dir jetzt irgendwie helfen, da alles außer Guess Gaming zu betreiben. Und dann habe ich ja versucht, mal die Frage in den Raum zu werfen hier auf Twitter, ob wir uns eigentlich jetzt in eine Richtung bewegen, wo wir in Zukunft in Wahlkämpfen immer mehr sehen werden, dass Kampagnenteams losgeschickt werden, vielleicht Anwälte etc. aufmunitioniert werden, um halt wirklich tief in die Kindheit reinzubohren, in die Jugendzeit, um zu gucken, wer hat was, wo, wie, wann gemacht. Kann man machen, ist allerdings, zumindest war das erstmal meine Auffassung, in Deutschland etwas, was relativ Neues, so noch nie stattgefunden hat. Und mir erschien das schon diskussionswürdig, weil man daran natürlich schon die Frage auch diskutieren kann, ist wann, ich nenne es jetzt mal verjährt, nicht im Juristischen, aber wann hat jemand vielleicht genug Buße getan, wenn er etwas Schlimmes gemacht hat? Und da ging es einfach zu heftig noch im Morgen los, gleich auf Twitter. Und da war ich ja gleich, also Antisemit und was weiß ich alles. Und da habe ich dann den Tweet auch rausgenommen und habe dann gesagt, Leute, also wahrscheinlich zu früh, passt nicht. Aber es soll einfach unterstreichen, was ihr gerade skizziert habt. Es gab nur dieses entweder oder, für oder gegen, ja. Und es war so hoch polarisiert, dass du eigentlich gar keine Chance hattest, rauszuzoomen. Und auch heute merke ich noch, es ist noch nicht so weit, dass man mal solche grundsätzlichen Debatten führen kann.
Ja. Ich glaub, heute hat man schon wiederum sozusagen die nächste Stufe festgestellt, das war zumindest für mich so, weil die am Anfang direkt relativiert haben, haben sich dann irgendwann gewandelt in eine Phalanx von Leuten, die jetzt irgendwie sich auf einer gewissen Oberwassernummer bewegt haben, um dann alles, was irgendjemand in der Zeit dazu getwittert hat, dann im Nachgang noch zu kommentieren, wo ich mich auch gefragt habe, warum denn jetzt im direkten Umkehrschluss jeder bemüht ist, eine absolut weiße Weste wieder bei Aiwanger festzustellen. Wenn vorher ja erstmal auch nur der begründete oder zumindest in Augen der SZ begründete Verdacht da war. Und deswegen, also wie Manuel das eben sagte, wir reden ja hier über eine politische Kategorie. Und das, was da in Teilen einfach auf Twitter abgelaufen ist, das war einfach wirklich mit juristischen Begriffen um sich zu werfen und wo einfach eine Schuld definiert werden sollte. Und dann ging es um Dinge wie Vorverurteilung etc. Und ich habe mir aber dann, und als es dann umbrach, einfach nur nach der Erklärung des Bruders, die uns jetzt auch einfach nur als einfache Erklärung vorliegt, und quasi wie, ja, Kaninchen aus dem Hut kam, einfach aufgrund, wie ich gerade sagte, weil vorher war davon ja, und auch der SZ ist davon nichts mitgeteilt worden, wo ich mich dann einfach gefragt habe, warum dreht es sich jetzt dann schon wieder direkt einen Spin weiter? Und jetzt muss alles, was Aiwanger irgendwann mal, oder jeder Tweet, der Aiwanger auch nur ansatzweise angegriffen hätte oder in deren Augen angegriffen hat, da gab es dann genug Accounts, die einfach drauf sind und gesagt haben, nicht nur nach dem Motto mit einer gewissen Häme, ich habe es doch direkt gesagt und jetzt dann noch den Spin, wir haben hier die SZ und die linksgrüne Presse besiegt und sowas. Das hat Ausmaße angenommen, wo ich gedacht habe, wir entwickeln uns, und das haben wir ja hier auch schon häufiger debattiert, immer schnell vom eigentlichen Inhalt weg und kommen zu diesem Thema der Empörungsrituale. Aber in diesem Fall habe ich mir nur gedacht, hier hat das auch nichts mehr mit Empörung in der Sache zu tun, sondern hier war nachher die Empörung in der Sache das, worüber sich dann empört wurde. Und also das bekommt ja irgendwann eine Metaebene, wo
Ja,
man auch überhaupt nicht mehr mitkommt.
das stimmt.
Ja, genau. Und Empörungsritual in dem Sinne ist natürlich immer auch der Vorwurf der Doppelmoral. Wenn ich das einmal gesagt habe in Richtung der SPD, dass ich da die Kommentierung sehr, sehr schlecht fand, dann muss ich auch sagen, dieser Vorwurf der Doppelmoral. Ich nenne mal Fischer als Begriff oder Sarah Lee, die ja auch
Ja, aber das.
genannt wurde. Ja.
Aber darf ich aber da ist eben genau der Punkt. Ja, es gibt diese, also insbesondere kam ja immer wirklich Sarah Lee Heinrichs und natürlich gibt es diese ganzen Tweets. Ja, die Frau ist aber Grünen-Vorsitzende oder
Der
Vorsitzende
Grünen
der
Jungen,
jungen
ja.
Grünen. Ja, das ist eine andere Kategorie als
Richtig.
stellvertretender Ministerpräsident eines Bundeslandes zu sein.
Richtig.
Und meiner Meinung nach ist auch da der Vorwurf eben ein anderer. Das waren echt bescheuerte und echt üble und auch in Teilen menschenverachtende Tweets. Ja, alles richtig. Aber wie Baha das vorhin mal gesagt hat, dieses Flugblatt, wie auch immer, da hat sich ja jemand hingesetzt, Gedanken gemacht und das erstmal
Das
verfasst.
hat
Da
System.
musst du erst
Ja.
mal drauf kommen, ja, also
Ja.
auf sowas, also das ist ja nicht irgendwie mal, wir haben uns immer so schön gesagt, ein Hakenkreuz irgendwie in die Tischkante geritzt, oder irgendwie mal, keine Ahnung, irgendeine NS-Parole auf dem Schulhof gerufen, ja, was man dann irgendwie als Kind, Grundschulkind gemacht hat, um irgendwie die Erzieher, die Lehrer zu provozieren. Das ist ja wirklich etwas so intellektuell, sich eine Menschenverachtung zeigt, die ja, boah, huiuiui, also mich wirklich da ratlos zurücklässt, ja. Und deswegen ist eben dieser Vorwurf der Doppelmoral so schwierig. Auch vor dem Hintergrund, dass, naja, jetzt kommt der Vorwurf der Doppelmoral in Richtung Aiwanger. Was ist jetzt in einem Jahr oder in einem halben Jahr, wenn irgendwie ein anderer Politiker, meinetwegen bei der SPD oder sonst wo, bei uns vielleicht, irgendwie angegriffen wird und dann kommen die anderen wieder mit dem Vorwurf der Doppelmoral. Ne? Damals bei Aiwanger, da wart ihr und dann sind wir schon wieder in diesem Lagerdenken. Ne?
Ja, und deswegen, du musst das
Ja, aber.
streichen, ne? Also du musst dich von diesem Whataboutism lösen. Und ich finde auch, die Qualität hier, die sollte man überhaupt nicht aufwiegen. Ja, das ist
Ja,
das
eben.
Entscheidende. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Whataboutism zu nie was, also nie zu etwas führt und dass es natürlich auch manchmal in einer Auseinandersetzung als Argumentationsmittel hilfreich sein kann, wenn man halt merkt, dass da jemand vielleicht wirklich fernab der Logik argumentiert. Aber in dem Fall muss man einfach sagen, die Vergleiche, die da hochgezogen werden, die spielen erstmal überhaupt keine Rolle. Es geht hier um einen Fall und dieser Fall ist gravierend, unabhängig jetzt von dem Alter, auf der politischen Ebene. Ja, also wir wollen ja
Ja,
nicht über irgendwas
genau.
Juristisches diskutieren. Da sind wir, glaube ich, auch hier alle gar nicht dazu in der Lage, das irgendwie zu durchsteigen. Und auch da scheiden sich ja scheinbar die Geister hier auf Twitter, was man liest. Aber hier geht es um eine politische Bewertung. Und die politische Bewertung, gerade in Deutschland mit so einem Papier, die sollte meines Erachtens keine zwei Meinungen haben. Und das muss aufgeklärt werden.
Ja.
Und da ist mir egal, was irgendwie eine Vorsitzender einer Jugendorganisation mit 13 getwittert hat. Das ist wirklich, an der Stelle sind das zwei unterschiedliche Welten, die ich mir hier angucke.
Ja, wobei auch da man immer noch sagen muss, natürlich auch der Umgang von Saralie Heinrich damals war auch suboptimal in dem Sinne, auch kommunikativ. Sie hat sich ja, glaube ich, erst gar nicht geäußert und dann ja auch die Kritiker wüst beschimpft. Also da eine Abwehrreaktion gezeigt, das war ja auch nicht in Ordnung. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu.
Jetzt und da sind wir wieder bei der Kommunikation.
Und genau.
Ja, aber wie gesagt, es steht aber trotzdem nicht in Relation zu dem, worüber wir da konfrontiert wurden. Also mit Verlaub, da sehe ich wirklich qualitative Unterschiede. Und ich fand auch den Fischer-Vergleich immer etwas schwierig, weil wir reden hier auch immer noch über eine andere Zeit. Also Fischers Jugend in Frankfurt und beim Steineschmeißen, ja, das war aber auch damals noch die Anfänge des deutschen Herbsts und was nicht alles. Das war ja gesellschaftlich eine andere Herausforderung. Hier reden wir aber über dieses Flugblatt, was von jemandem, von einem der beiden, also in dem Fall hat ja Helmut Aiwanger gesagt, er hat das geschrieben, weil er einmal sitzen geblieben ist, wird aber 2 Jahre später dann auch Abitur gemacht haben. Und spätestens da und 1988, 87, wann auch immer, da gab es jetzt keinen Aufklärungsbedarf mehr über Auschwitz oder den Holocaust.
Ja.
So, und das ist dann nochmal für mich auch da der historisch-qualitative Unterschied zu einem Joschka Fischer, der, wo man ja auch jedem oder wo auch jeder ihm glaubhaft abnimmt, dass er, als er Außenminister wurde oder schon Umweltminister in Hessen, dass er diese Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Und da sind wir wieder bei dem, was Kommunikation die Frage ist. Wo blieb denn in dem Statement von Aiwanger, was ich wirklich einfach kommunikativ grottenschlecht fand, weil da nichts drin steht, wo blieb denn da einfach überhaupt mal irgendeine Empathie dafür, was dieses Pamphlet irgendwie auch ausgelöst haben kann? Nicht nur bei ehemaligen Opfern oder grundsätzlich beim Zentralrat oder aber eben auch für Bayern oder auch für Deutschland, dass da ein Minister ist, der da diese jetzt irgendwie ungeklärte Vergangenheit zu diesem Thema hat. Das ist doch die Frage.
Und ich finde, da ist auch das Fischer-Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, da ist auch dieser Artikel von dem Allan Posener heute in der Zeit. War heute oder gestern? Wann war der?
Heute, oder?
Ja. Den fand ich wirklich stark. Warum? Weil er wurde ja quasi in der Diskussion gestern, glaube ich, damit konfrontiert, dass er ja früher Anhänger der Maoisten war, etc. Und da war ja dieser Doppelmoralvorwurf auch im Raum. Und da hat er ja ganz klar auch gesagt, das, was ich damals gemacht habe, was ich gedacht habe, was ich geschrieben habe, war falsch. Das hat er ja auch in dem Artikel auch nochmal aufgegriffen und auch den Fischer-Fall etc. Und deswegen, Daniel, du hast einen Punkt. Die Leute, die als Whataboutism angeführt werden, die distanzieren sich sehr klar oder zumindest kann man ihnen das oder sollte man ihnen das nicht mehr vorhalten in der Form. Und da hat Aiwanger einfach nicht geliefert. Und da stellt sich halt wieder eine Frage. Und da sitzt du wieder da und denkst, ich habe mehr Fragen als Antworten.
Nicht geliefert, ja? Wobei das ja auch die klare Ansage ist. Wir sind in der Regierung. Der Ministerpräsident muss natürlich auch an das Land denken und hat ganz klar gesagt, lieber Hubertus, bitte räume diese Vorwürfe komplett aus. Und da müssen wir Stand heute sagen, sie sind nicht ganz ausgeräumt, auch wenn jetzt scheinbar die Urheberschaft nun noch anders sich entwickelt hat, als wir das am Freitag abgesehen haben.
Ja, aber war das überhaupt immer die Kernfrage?
Nö.
Also das ist bei mir so ein bisschen, weil das bekam dann auch diesen Spin. Auf einmal ging eine große Twitter-Gruppe immer nur auf die Frage, ja, es ist aber doch jetzt klar, dass die Urheberschaft nicht bei ihm lag. Ja, aber in irgendeiner Verbindung steht er ja zu diesem Punkt. Also zu diesem Pamphlet. Irgendwo gibt es ja eine Verbindung. Das Ding ist ja bei ihm gefunden worden. Das räumt er ja sogar selber ein. Und die Frage der Urheberschaft, ja, kann man diskutieren, aber das war für mich nicht der eigentliche, einzige Punkt dahinter. Und wenn ich mir jetzt nochmal, ich habe mir jetzt gerade nochmal seine Erklärung aufgerufen. Das Erste, was er erklärt dazu ist, er wüsste, wer es geschrieben hat, aber es sei damals noch heute nicht seine Art gewesen, andere Menschen zu verpfeifen. Das war schon mal Punkt 1 seiner Erklärung, wo man sich ja auch wirklich fragt, also wer hat da jetzt die Priorität gesetzt? Und Nummer 2 war dann die Sache, dass man die Exemplare gefunden hatte und er zum Direktor einbestellt wurde und er dann ein Referat halten musste. So, wie das schulintern gelaufen ist, auch da, wir hatten ja die Debatte zumindest mal kurz auch mit unserem lieben verbeamteten Lehrer hier normalerweise, dass es da dienstrechtliche Vorschriften, was auch immer, die verletzt sein können und so, dass diese ganzen Nebenschauplätze, die da auf einmal in der Debatte waren, ohne dass der Kern einfach, Freunde, wir haben da ein echt schwieriges Pamphlet, Flugblatt, was immer, und uns fehlt immer noch die Erklärung dafür, wie das überhaupt irgendwie in den Dunstkreis von ihm selber gekommen ist. Die Frage ist einfach nicht beantwortet.
So sehe ich das auch. Ich habe hier mal zwei Leute hochgeholt, vielleicht lassen wir die mal zu Wort kommen. Der Ben, der hatte sich ganz am Anfang auch gemeldet, war zwischendurch raus wieder da. Ben, wenn du da bist, wird man dir das Wort geben und dann Valentin natürlich. Aber warten wir kurz ab.
Servus, ich hoffe, ihr hört mich gut.
Ja, wunderbar. Genau.
Super. Vielen lieben Dank fürs Rannehmen. Ich fand tatsächlich eure Beiträge sehr interessant. Ich habe ja mit beispielsweise Manuel auch im Hintergrund gesprochen. Und für mich aus einer, ich sag mal, distanzierteren Sicht im Sinne von, wenn ich als Privatmensch gucke versus Wahlkampf, weil ich bin ja in beiden drin, ich war sehr verwirrt. Die Lage war irgendwie für mich so sprunghaft, dass ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, was jetzt genau ablief. Also es war erst die Meldung von der SZ und dann wollte ich die Meldung nachschauen und dann habe ich geschaut, wieso ist denn da kein Dementi drin? Also ich war dann irgendwie verwirrt, weil normalerweise erwarte ich dann immer, ja, das ist schon aufgeklärt und ich habe schon davon mitbekommen und hier ein Statement. Und dann habe ich geguckt, ist das eventuell schon älter oder habe ich irgendwas verpasst?
Ja.
Und dann habe ich auch Stadträte und sowas gefragt und da habe ich gefragt, ja, was ist denn los? Und dann wurde mir erzählt, ja, das ist schon älter und das ist jetzt heute aufgetaucht. Und dann stand ich erstmal da und weiß nicht genau, was ich tun soll, weil A, ich möchte irgendwas nicht kommentieren, was ich nicht kenne oder verstehe. B, er ist Vizeministerpräsident, also muss man ja irgendeine Meinung dazu finden. Und C, ich war schon erschrocken, was ich überhaupt da gelesen habe. Also als man das verstanden hat, was da eigentlich stand, hat es mich auch ein bisschen erinnert an Situationen aus meiner Schulzeit, die ähnliche schlimme Vorfälle beinhaltet. Und da war halt so ein bisschen der Zwiespalt. Soll man sich äußern? Soll man als Grüner auch zudem natürlich in Opposition direkt volles Mittel greifen oder will man abwarten? Und persönlich muss ich sagen, ich habe dann abgewartet. Leider muss ich jetzt auch gestehen, zudem, dass es am Ende schlimmer geworden ist, weil als es dann anfing mit, ja, es war mein Bruder und ja, es war das und dann hat der Teile nicht beantwortet und irgendeine Krisensitzung, ich habe mich einfach geschämt, weil für mich wäre klar gewesen, ich sage, es war nicht ich und sofort kommt, hier ist der Verfasser. Aber als er dann geschrieben hat, der Verfasser wird sich melden, weiß nicht, das war für mich so ein Moment, da dachte ich mir, entweder kennst du den Verfasser und nennst ihn jetzt oder ich glaub's dir nicht. Ich weiß nicht, wie euch dir gefühlt habt, weil das würde mich besonders interessieren. Wie seid ihr damit umgegangen, dass er diese Verpetzung so betont hat? Weil ich fand das völlig deplatziert und hat der Sache so wenig zugetragen.
Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich, also da gehen wir wirklich in die Spekulationswelt über. Ich würde einfach mal einen Versuch wagen und einfach, weil ich glaube, es ist klar geworden, wie wir, Daniel, ich, Manuel, zu der Sache stehen, würde ich einfach mal versuchen, die Perspektive einzunehmen, was denn, wenn es stimmt? Ja, und macht das Sinn? Also es ist schwer vorzustellen, aber dass man seinen Bruder oder seine Familie decken möchte und dass man denkt, geht schon vorbei, ja, oder ne, kriege ich schon hin, kann ich ab. Das erscheint mir erstmal logisch. Und dass man auch auf die Anfrage hin oder drei Anfragen hin sagt, nee, ich möchte nicht meine Familie hier reinbringen oder ich möchte da mich schützend davor stellen. Wie ich das vielleicht, ich glaube, gelesen zu haben, dass er damals auch Schulsprecher war in der Schule, wie er das wohl damals vielleicht auch gemacht hat und gesagt hat, ich nehme das auf mich. Ja, das mag alles sein. Und dennoch
bleibt bei mir dann die Frage, bei allem, glauben wir das jetzt mal, bleibt die Frage, warum dann nicht von Anfang an erzählen, rein Tisch machen, klar machen, weil jetzt ist der Bruder ja auch draußen. Also der Bruder ist ja jetzt trotzdem exponiert, ja, weißt du? Und deswegen erscheint mir das auch wiederum unlogisch, weil wenn es eine schützende Tat war für den Bruder, dann hätte das auch erklärt werden können. Aber das hat man nicht getan. Und trotzdem wurde der Bruder quasi exponiert und hat die Schuld auf sich genommen. Also gewonnen wurde da auch nichts. Insofern, selbst wenn ich mir Mühe gebe, es zu verstehen, kommen doch wieder 10 andere Fragen auf. Das vielleicht einmal meine Antwort darauf.
Ja, also ich würde da jetzt nur nochmal sagen, wie gesagt, wir wissen es ja nicht. Und wir sind ja auch jetzt nicht heute Abend dafür da, um jetzt nochmal Vermutungen darüber anzustellen, was wir denn jetzt denken, wie es denn wirklich war. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, wir wollen eigentlich die Kommunikationsebene sehen. Und die Kommunikationsebene fing halt bei mir an, in die schiefe Richtung zu laufen, als schon viel zu lange Zeit vergangen war, bis sich überhaupt mal jemand dazu geäußert hat, seitens der Freien Wähler und Aiwanger selber. Und dass das einfach für mich den Eindruck also von Unglaubwürdigkeit erweckt hat, weil offenkundig wurde ja noch genug überlegt, wie man das jetzt irgendwie anstellt. Und dafür war dann das Ergebnis am Ende für mich ziemlich mau. Und dann sind wir auch irgendwann schnell, also was bei mir hochkam, war auch so direkt wieder die Vermutung von Salamitaktik irgendwie. Jetzt wird das eine kommt jetzt raus und das gebe ich dann zu. Und wir werden jetzt nichts anderes erleben als wochenlang weitere Berichterstattungen und Recherchen diverser Medien. Und wir werden jetzt ständig wieder dieses Thema irgendwo haben. Und eigentlich spätestens, glaube ich, am Paradebeispiel von damals Christian Wulff, sollten doch eigentlich alle Politiker wissen, dass das immer schief geht am Ende. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, dass man hier sitzt, dieses Wochenende hinter sich hat und sich einfach nur denkt, ja, geklärt ist bis jetzt aber einfach noch nichts. Und gleichzeitig diese aufgeregte Öffentlichkeit auf Twitter, die einen, die es nach wie vor verfolgen und die anderen, die es als ad acta gelegt haben und die es einfach schon vergessen haben wollen. Und gleichzeitig jetzt Hubert Aiwanger als den, eben wie ich das eben schon mal sagte, Bezwinger einer linksgrünen Presselandschaft feiern. Also das ist völlig abstrus alles, ohne dass sich an der eigentlichen Sachlage, mit Ausnahme, wie Bacher das gerade sagte, dass der Bruder plötzlich aufs Spielfeld getreten ist, nicht viel verändert hat.
Ja, ich glaube, wir haben wirklich den Zeitpunkt für die Aufklärung oder für eine gute Aufklärung verpasst.
Ja.
Das muss man, glaube ich, mal so konstatieren, dass du jetzt gegebenenfalls, egal was kommt, es wird immer irgendwie ein Ja, Aber und eine Legendenbildung hier und eine Kritik da. Und das ist, glaube ich, das, was wir die nächsten Wochen sehen, so wie es Daniel eigentlich gerade beschrieben hat.
Und in dem Zusammenhang, man muss ja auch den Samstagvormittag sehen, in dem Zusammenhang, als ja diese dünne Erklärung dann das Ergebnis einer, ich glaube, 5- oder 6-stündigen Sondersitzung des erweiterten Fraktionsvorstandes der Freien Wähler in Bayern war. Und diese Erklärung war ja auch so ein bisschen eine Reaktion auf diesen Artikel in der Süddeutschen mit der Schreibmaschine. Ja, dass ja die Schreibmaschine, dass da irgendwie eine graphologische Untersuchung war, dass das W genauso eingedrückt wird, wie auch in einer Hausarbeit oder einer Facharbeit von Hubert Aiwanger. Und daraufhin war ja so tit for tat, plötzlich die SZ hat irgendwie was zurückgehalten, was eigentlich ja in der Grundberichterstattung ja schon oder in dem Aufmacher hätte sein müssen. Und darauf reagiert dann wiederum Aiwanger mit seinem Joker. Und da war für mich klar, okay, jetzt geht das Ding komplett außer Kontrolle. Ich glaube, das habe ich auch so geschrieben. Jetzt ist hier der Kontrollverlust. Und genau das ist passiert vor dem Hintergrund dieser sehr erhitzten Twitter-Landschaft, dass wir jetzt eben in der Phase sind, wo das sich nie aufklären wird wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt jetzt noch etwas. Wer weiß, vielleicht hat noch jemand was. Ja, vielleicht wartet man den morgigen Tag ab. Und das ist sehr unbefriedigend, muss ich sagen.
Ja, das ist ja auch leider das, was Schuster als Präsident des Zentralrats der Juden gesagt hat. Es ist jetzt eine politische Debatte und wie es jetzt wirklich gelaufen war, werden wir nie erfahren. Und gleichzeitig sagt er ja in seinem Statement, der Inhalt dessen ist aber bis heute, ist heute wie damals einfach zu verurteilen.
Absolut.
Und da kommt ja auch raus, dass auch ihm das noch fehlt. Weil verurteilt ist das, ich glaube auch Posener hat in seinem Artikel, den du eben schon genannt hast, Baha, ja auch gesagt, da wird dann ritualisiert auch, bei jedem Antisemitismusvorfall dieses menschenverachtend als ewiges Wort rausgekramt, sagte er, glaube ich. Und damit soll es das gewesen sein. Und ich glaube auch wirklich, dass das einfach in dem Kontext dieses Vorwurfs einfach zu wenig ist.
Ich hoffe, Ben, das waren jetzt ein paar Antworten auf deinen Impuls. Ich würde mal den Valentin rannehmen. Wenn du willst, ich kann dich nochmal oben lassen, wenn du was sagen willst. Ansonsten schieben wir immer die Sprecher dann wieder raus. Ja, insofern, bis später melde dich gern nochmal, wenn du was sagen willst. Valentin.
Ja, hi, hört ihr mich? Könnt ihr mich hören?
Ja, alles gut.
Ah, okay, super. Okay, ja, auch noch was zu diesem Aiwanger. Ich fand ja das Statement dann, was er rausgebracht hat, so erschreckend. Weil das war so halbgar. Und dann auch dieser Satz, heute wie damals verpfeife ich keine Leute, wo ich mir denke, hat er das überhaupt gelesen, was er da damals mit rumgetragen hat? Weil was er eigentlich sagt, ist, wenn das zur heutigen Zeit in seiner jetzigen Position ihm wieder unter die Finger kommen würde, würde er wieder nichts sagen. Oder die Leute, die er dann kennen würde, nicht aufmerksam drauf machen oder so. Also das finde ich so problematisch an seinem Statement, dass er da wirklich irgendwie, also ob das jetzt einfach kommunikativ schlecht war oder nicht so beabsichtigt, ist dann die andere Frage. Aber wie man sowas jetzt in dem Zusammenhang dann nochmal sagen kann, ist eigentlich eine Vollkatastrophe. Und das macht ihn für mich eigentlich fast so untragbar.
Ja, das ist das, was Daniel, glaube ich, Entschuldigung, Daniel, sag ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, interessanter Aspekt, ja, stimmt.
Genau.
Also,
jetzt wollte ich dir das Wort nicht wegnehmen, Daniel.
Jetzt sprich Baha.
Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ja, das ist super. Also, ich wollte nur sagen, das ist wirklich ein interessanter Aspekt, weil da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist entscheidend wirklich, ja, man kann es so lesen, dass er sagt, ich, selbst wenn mir das heute über die Füße laufen würde, und ich wüsste, was drinsteht, und wir wissen ja auch nicht, ob er die Flugblätter überhaupt von damals schon zur Kenntnis genommen hat, weil er dazu auch nichts gesagt hat. Er hatte sie ja nur bei sich, warum auch immer. Aber es ist in der Tat so die Frage, ja, was wäre denn, wenn ihm heute dann sowas begegnet? Würde er dann auch wieder niemanden verpfeifen? Das ist echt ein interessanter Punkt. Muss ich drüber nachdenken.
Eben, und ich glaube, dieses Thema, deswegen vielleicht nochmal den Hinweis für diejenigen, die hier neu dazugekommen sind oder vielleicht nicht ganz am Anfang dabei waren. Wir haben das Thema natürlich auch aufgegriffen, dem Bewusstsein, wie schwierig das ist. Und wir versuchen uns auch permanent hier um die Kommunikation zu drehen. Wie gesagt, irgendwelche juristischen Urteile zu treffen oder irgendwelches Guessgaming zu betreiben, wer hier irgendwas in der Vergangenheit gemacht hat. Das können wir nicht, das versuchen wir zu vermeiden, wird nicht immer gelingen. Aber deshalb, wir wissen, dass es ein schwieriges Thema ist, wollten es trotzdem aufgreifen. Ich habe auch schon in den Dokus gesehen, gab es natürlich gleich mal einen harten Anschiss von irgendeinem anonymen Kommentar. Das ist so, damit müssen wir umgehen, aber wir haben da unsere klare Haltung dazu. Und wie gesagt, versuchen das Ganze kommunikativ und politisch zu bewerten. Deswegen, Benjamin, haben wir als nächstes dabei. Valentin, danke dir vielmals. Ja, melde dich einfach, wenn du noch mal was sagen willst.
Ich weiß jetzt nicht, wie gut mein Ton ist, weil ich an einer relativ
befahrenen
Straße bin. Aber gut, ich will eigentlich auch nur eine Sache sagen, nämlich aus relativ eigener Betroffenheit. Man muss das tatsächlich trennen, dass, also wenn es der Bruder tatsächlich war, da muss man vorsichtig sein, weil ich habe selber einen großen Bruder, der in der wirklich gefährlichen Kreisen gespielt hat. Und da ist dann auch vorgekommen, dass ich dann halt Zeug von diesen Kreisen bei mir gefunden habe. jetzt nicht unbedingt in der Schultasche, aber es lag halt dann in meinem Zimmer rum oder sowas. Das heißt, wie es wirklich war damals, weiß nur Familie Aiwanger. Inwieweit sie es eröffnen werden, ist in deren Sache, wie weit Druck es auch ist, so viel verdeckt zu halten, ist der erstmal deren Sache. Aber wenn es tatsächlich der Bruder war, muss man das wirklich trennen von dem, was Hubert Aiwanger gemacht hat, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil jetzt natürlich ist Helmut Aiwanger ja auf der Bühne und ich bin mir sicher, jetzt in diesem Moment werden sicherlich einige Dutzend vielleicht sogar Journalisten bundesweit da sitzen und einen Background-Check bei ihm machen. Wer ist eigentlich Helmut Aiwanger? Ja, also ich wusste gar nicht, dass er einen Bruder hat. Es ist auch für mich erstaunlich, dass die SZ da anscheinend vielleicht auch nicht recherchiert hat, weil die waren ja in der gleichen Jahrgangsstufe, die beiden. Offenbar, so wie sich das mir darstellt. Und das wird jetzt kommen. Und ich bin mir sicher, da werden wir auch noch etwas erfahren über ihn. Und ich habe vorhin einen Tweet gelesen, ich habe den Autor vergessen, der meinte auch morgen werden erstmal alle ehemaligen Klassenkameraden der Aiwangers durchtelefoniert, ja. Mhm. Deswegen das Thema ist in der Hinsicht nicht vorbei. Aber dein Hinweis ist genau richtig, was ja auch mit Bahas Aussage übereinstimmt. Wir müssen natürlich auch annehmen erstmal, dass das stimmt. Ja, Unschuldsvermutung gilt in beide Richtungen. Jetzt sage ich das Wort auch. Aber die Vermutung, dass das ja auch jetzt nicht unbedingt eine Lüge ist, die ist ja da. Es steht momentan Aussage gegen Aussage. Aber ob das eben, und das ist eben meine Perspektive, aufgrund der Kommunikationspannen und Katastrophen der letzten Stunden und Tage, ob das wirklich das Ergebnis ist, wie wir aus dieser Sache jetzt so rausgehen sollten, das denke ich eben nicht. Und ich hoffe, dass wir da noch irgendwie anders rauskommen aus der Geschichte.
Ja, also auch da, ich wiederhole das jetzt nur nochmal. Es geht ja auch hier jetzt überhaupt nicht darum, dass wir irgendwo eine Schuld definieren wollen oder so. Nur, dass wir aufgrund der Kommunikation natürlich alle einen Eindruck haben und das da kann sich ja niemand von freisprechen. Also das wäre ja absurd. Nur eben in der Wahrnehmung der Kommunikation war es halt für mich so schwierig, auf der einen Seite diese absoluten Verurteilungen zu lesen und auf der anderen Seite diese absoluten Verteidigungsreden überall zu lesen, wo ich mir gedacht habe, okay, hier bekleckert sich wirklich gerade niemand mit Ruhm, weil unabhängig von irgendwelchen juristischen Termini die Sache einfach halt nicht klar ist. Und dann war es mir halt einfach zu wenig. Und das ist, glaube ich, die einzige Aussage, auf die wir uns alle verständigen können, dass da einfach noch so viele Fragen im Endeffekt offen sind, unabhängig davon, wer jetzt das Ding am Ende geschrieben hat. Aber in irgendeinem, also es muss ja trotzdem in irgendein Umfeld gekommen sein. Und wie gesagt, dass diese Konfrontation, die da aufgemacht wurde über diese Kommunikation, das habe ich halt, da fehlt mir auch immer, glaube ich, noch viel Gehirnschmalz, bis ich das mal wirklich sortiert habe. Weil es geht ja dann auch noch weiter. Ich meine, wir nennen hier den Wochenrückblick Unionsbubble Talk. Und wir haben es ja auch wirklich selber mit vielen Sympathisanten und Mitgliedern in der Union zu tun gehabt haben, die sich auf einmal da als die besten Wahlkämpfer der Freien Wähler positioniert haben. Wobei ich mich dann halt auch frage, das ist ja der Koalitionspartner da unten, alles schön und gut, aber in erster Linie wollen wir ja auch eine starke CSU da unten haben. Und deswegen bekam das alles, ich weiß nicht, was da alles überhöht wurde oder was alles in diesen einen Punkt und in diese eine Figur, letztlich Hubert Aiwanger, reingelegt wurde von beiden Seiten quasi. Also die einen, die ihn komplett verurteilen wollten. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, also das, was ich bis heute, und ich glaube heute Nachmittag hat dieser Spitzenkandidat der SPD in Bayern, dessen Namen ich mir nicht merken kann, er hat noch wieder eine Rücktrittsforderung und Söder aufgefordert, ihn zu entlassen. Saskia Esken mit einem Interview, dass egal, was jetzt noch rauskommt, Aiwanger zu entlassen sei. Dann war es das mit dem Klassenfoto, das war der Juso-Vorsitzende von irgendwo, oder beziehungsweise der jetzt für den neuen Bundesvorstand oder als Bundesvorsitzender für die Jusos kandidieren will. Und da habe ich dann auch gedacht, liebe SPD, das ist jetzt echt auch da habe ich auch so ein massives Störgefühl, wie man dieses Thema für rein wahlkampftaktische Manöver jetzt verwenden kann. Da habe ich einfach bei dem Thema mit diesem Inhalt ein heftiges Störgefühl. Das macht man einfach nicht.
das ist der Punkt, ne? Dass du gerade bei dem Thema Instrumentalisierung, das Ding kam im Wahlkampf, es wird seine Gründe haben, Manuel hat das zu Beginn ja auch ausgeführt, aber natürlich gehst du damit das Risiko ein, dass es jede Partei im Wahlkampf instrumentalisiert. Und natürlich ist das ein Thema, wo du, wenn du das Richtige sagst, unabhängig davon, ob irgendwas aufgeklärt ist, schnell, ich sag jetzt mal, auf der richtigen Seite stehst. Und wenn du dann ganz frech Stück für Stück den zum Beispiel amtierenden Ministerpräsidenten in die Verantwortung ziehst, dann machst du nichts anderes, als etwas ohnehin Schäbiges parteipolitisch zu instrumentalisieren. Und das ist für mich etwas genauso Schäbiges. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich fand auch so den ersten, den zweiten Take, den habe ich noch irgendwie weggeschaut. Und dann wurde es so viel, dass ich schon fast das Gefühl hatte, dass da auch eine Kampagne quasi der Opposition getrieben wurde. Und das ist dann etwas, wo man dann sagt, da geht's nicht mehr um die Sache. Ja, da geht's halt darum, Profit rauszuschlagen. Das kann bis zu einem kleinen Punkt kann das berechtigt sein. Aber es war einfach zu viel. Und es ist noch zu viel. Und das müssen wir gleichzeitig genauso adressieren, gerade als Union oder als CSU vor Ort. Und das ist natürlich ein schwieriger Spagat, weil du gleichzeitig etwas Unrechtes nicht in Schutz nehmen möchtest. Ja, also sorry, dass ich das jetzt nochmal ausgeführt habe. Aber Benjamin, ich hoffe, dass wir da deinen Punkt nochmal gut erwidern konnten oder zumindest dir nochmal eine gute Antwort oder unsere Sicht geben konnten. Wenn du noch was sagen willst, heb ruhig die Hand, du warst gut zu hören. Und ansonsten...
die Straße Manuel, auch übrigens.
Bitte?
Die Straße auch übrigens.
Die Straße auch. Achso, ja. Genau, und ansonsten würde ich den Tarek dran nehmen, der wartet jetzt, glaube ich, schon eine Weile.
Ja, hallo, ich hoffe, man hört mich, ich sitze im
Alles Bus. Gut.
Okay, super. Ja, also bevor man irgendwie vielleicht drauf eingeht, ob diese ganze Sache wirklich stimmt, so, das wird erst die Zeit zeigen. Ich habe da persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, einfach etwas Bauchschmerzen dabei, insbesondere nachdem die Süddeutsche auch gesagt hat, das Wort mit derselben Schreibmaschine wie eine Facharbeit vom Aiwanger geschrieben. Dann finde ich auch gleichzeitig noch fraglich, das alles in dem Kontext zu sehen, die Aiwanger, an Reden, die Aiwanger heute noch hält, diese fragliche Rede mit Demokratie zurückholen, auf dieser Großdemo, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Ort, wo das Erding. War.
Erding, ja.
Genau. Finde ich halt einfach das abseits erstmal, aber wenn diese Sache stimmt, dann finde ich erstmal fraglich, okay, wie kommen diese Flugblätter ominöserweise in die Schultasche von ihnen? Also die werden ja wohl da nicht reingeflogen sein. So. Die muss ja da irgendjemand reingepackt haben. Und jeder von uns weiß, so eine Schultasche öffnet man mindestens einmal am Tag. Das müsste ja auffallen. So, nicht nur einem selber. Und dann müsste man es ja rausholen und kann es ja im Müll schmeißen, wenn man nicht dahinter steht. So, das finde ich einen Aspekt. Dann ist fraglich, das ist jetzt... wie ihr ja schon angesprochen habt, irgendwie von dem Bundesvorsitzenden-Kandidaten der Jusos veröffentlicht worden. Und keiner weiß, glaube ich, so genau, was dahinter steckt, dieses ominöse Klassenfoto. Ja. Genau, also
wenn man das wirklich... gefunden, ne?
Ja, genau das. Und wenn man das wirklich in einem Kontext sieht, dieses Foto, das ist ja ganz klar, wen er da abbilden möchte, so... Wenn er das wirklich ist, dann finde ich es schon extrem fragwürdig, abseits von diesem Flugblatt. Aber ich finde einfach, er sollte da eine klare Aufklärung liefern, insbesondere bei dem hohen Amt, was er innehat. Also wir reden hier jetzt nicht über irgendeinen Stadtrat oder, keine Ahnung, irgendein einfaches Parteimitglied einer Partei, sondern wir reden über den stellvertretenden Ministerpräsidenten des zweitgrößten Bundeslandes von Deutschland. So, es hat auch natürlich eine mediale Außenwirkung, sogar international gesehen, wer da in irgendwelchen politischen Ämtern drin ist. Und da würde ich mir einfach eine gute Aufklärung auch von seiner Seite wünschen. Und da finde ich Markus Söder in Verantwortung. Wenn Aiwanger diese Aufklärung selber nicht liefern möchte, dann muss dieser Mann entlassen werden. Also wenn er nicht zur Transparenz beiträgt, sondern es da in dieser großen Sache viele Fragezeichen gibt, finde ich wichtig, dass er das aufklärt. Und jetzt zu dem anderen Punkt, worüber ich mich gestern Abend schon aufgeregt habe, diese ganzen Vergleiche, insbesondere was mir bös aufgestoßen ist zu Joschka Fischer, da muss man einfach, ich glaube, das habt ihr ja auch schon angesprochen, da muss man einfach den damaligen Zeitgeist in Erinnerung rufen. Also ich selber stehe nicht hinter den Aktionen und selbst Joschka Fischer stand dann in der Retroperspektive nicht mehr hinter seinen Positionen.
Ja, das, ich glaube, das haben wir vorhin, glaube ich, schon ziemlich gut ausgeführt und
genau.
Einsortiert, ja.
Und dann auch noch die Vergleiche zu Sarah Lee. Mein Gott, eine 13-, 14-Jährige. Ja, die Aussagen sind menschenverachtend gewesen, die sie da gezogen hat. Aber die sind nicht so ideologiebasiert gewesen, wie ein 17-Jähriger, der das an der Schreibmaschine schreibt und sich dahinter ja wortwörtlich ein Konzept ausgedacht hat. So. Das von Sarah Lee kann man als, ja, fragwürdige, edgy Tweets verstehen. Ich würde sagen, das von Markus Söder, sag ich schon, Entschuldigung, von Hubert Aiwanger, kann man ganz klar als politische Ideologie verstehen. Mit 17 sollte man schon so ein Verständnis haben davon. Da spreche ich selber so aus meiner eigenen Perspektive. Und das finde ich einfach ein großer Aufklärungsbedarf. Und wenn der nicht gegeben wird, sollte Markus Söder ihn entlassen.
Danke dir, Tarek. Also wie Daniel von uns gesagt hat, wir haben über das Thema Whataboutism auf jeden Fall schon gesprochen, haben da auch klar gemacht, dass wir uns hier lieber auf diesen einen Fall fokussieren sollten, weil es natürlich auch eine andere Qualität ist und weil es eben nichts bringt, A gegen B aufzuwägen. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass du da natürlich eine Perspektive drauf hast, aus vielleicht der Opposition heraus, wie da Maßnahmen ergriffen werden sollten. Söder war da meines Erachtens sehr klar. Ich glaube, Manuel, du hast das gut erklärt und ich denke auch, dass er für sich entsprechend schon die Szenarien gezogen hat. Die Aufklärung und Kommunikation, die wir gerade erleben, wird sicherlich auch einen Markus Söder nicht zufriedenstellen. Das ist jetzt einfach meine Vermutung.
Auf jeden Fall. Ja, aber ich habe in dem Gesamtzusammenhang und damit greife ich jetzt auch mal die Vorwürfe, die mir, wie ich vorhin ja schon ausgeführt habe, gegen die SZ viel zu pauschal immer waren. Allerdings der heute Abend veröffentlichte Artikel, also die weitere Erzählung dazu, wo die nochmal mehr Hinweise gegeben haben. Der ganze Artikel heute baut schon wieder auf einem ganz anderen Spin auf. Und zwar steht da nämlich unter jedem zweiten Absatz die Frage, wir wissen noch nicht, wie Markus Söder damit umgeht.
Ja.
Und da versucht jetzt sogar die SZ einfach diese Södersche Verantwortung da nach vorne zu schieben. Und da frage ich mich dann auch jetzt, ist das jetzt gerade eure Aufgabe auch noch, da die Verantwortung jetzt des Ministerpräsidenten dazu zu ziehen, wenn ihr maßgeblich dazu beigetragen habt, dass wir zwar jetzt den Vorgang haben, die Belege aber nicht vorhanden sind. Und da jetzt dann eben, ich glaube, die nennen es am Ende sogar ein moralisches Dilemma für Söder oder ähnlich. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das jetzt wirklich gerade von der SZ jetzt der Punkt war, das Thema dahingehend weiterzuspielen. Da bin ich mir...
Ja, das gefällt mir auch.
Ja, dass man das nicht hätte sparen können.
Da bin ich bei dir. Ich finde das auch nicht in Ordnung, was da gerade weitergedreht wird, weil so machst du natürlich daraus ein Thema für die CSU. Ja, und es ist sicherlich ein Führungsthema, am Ende bestimmte Entscheidungen zu treffen, aber es ist in erster Linie nicht das Problem der CSU. Und ich glaube, Markus Söder war da auch sehr klar. Aber sorry, Manuel, du wolltest was dazu sagen.
Ich wollte nur hinweisen, wir haben einen Hinweis bekommen bei uns, die Bild hat einen schmalen Artikel gerade vor 12 Minuten oder so veröffentlicht, ein kleiner Bericht zum Hintergrund von Helmut Aiwanger, das kann man sich anschauen bei uns in dem Space-Tweet, vielen Dank für den Hinweis und zum Thema, naja gut, also ich habe ja eingangs gesagt, es ist doch irgendwo auch ein Thema der CSU und vor allen Dingen natürlich des Ministerpräsidenten, weil ja nun mal wir in einer Koalition mit den Freien Wählern sind und es hier um den stellvertretenden Ministerpräsidenten geht. Dass jetzt ausgerechnet die SZ diesen Fokus verschiebt, da bin ich vollkommen bei dir, Daniel. Das ist schon bemerkenswert nach diesem Aufschlag, vor allen Dingen gestern. Aber um diese Frage kommen wir nicht herum. Und Markus Söder wird sich morgen, übermorgen, wird er sich auf jeden Fall auch zu dem Thema äußern, sofern jetzt nicht noch irgendwie was passiert. Und das muss er auch tatsächlich. Aus meiner Sicht muss er das auch.
Ich glaube, wir sind da relativ nah beieinander, vielleicht an dem Punkt unterschiedlicher Meinung, dass ich glaube nicht, dass es Markus Söders Aufgabe ist, ein Urteil darüber zu bilden, was da an der Geschichte richtig und falsch ist. Er muss am Ende entscheiden, ob der Umgang seines stellvertretenden Ministerpräsidenten in der Sache letztendlich aus seiner Sicht in Ordnung ist. Und da gibt es meines Erachtens gerade keine Anzeichen dafür, dass er das in Ordnung finden kann.
Ja, genau. Ja.
Ja. Tarik, danke dir. Vielleicht noch mal ein Hinweis, weil ich hier auch Wortmeldung sehe. Wir nehmen wirklich gerne Leute dran. Wir haben allerdings auch die Regel, da Klarnamen zu nehmen, gerade auch, wenn wir viele Leute nicht kennen. Deswegen aber gerne die Frage oder das Kommentar in die Trukos rein unter dem Tweet. Und dann können wir das gerne hochnehmen. Bitte da um Verständnis. Tarik, ich schieb dich wieder raus. Ich hoffe, wir konnten dir ein paar Punkte auch von unserer Seite mitgeben. Und dann ist die Andrea jetzt dran.
Ja, hallo zusammen. Mich nervt unheimlich, wie diese ganzen Sachen immer wieder auf die Union geschoben werden. Zweimal die Woche, einmal natürlich Aiwanger, aber auch dieses Interview des AfD-Politikers fürs Europaparlament wurde komplett auf der...
Maximilian Kahn.
Ja, ja, genau. Da wurde nur noch über die Union gesprochen und nicht mehr über dieses unsägliche Interview. Und da würde ich von euch vielleicht mal Antworten hören wollen, wie man da vernünftig mit umgeht.
Super gern. Und ich frage einfach mal meine zwei Co-Hosts, ob wir vielleicht damit dann in unser anderes Thema übergehen wollen und ob wir vielleicht nochmal das Thema Aiwanger hier abbinden wollen, weil das trifft, glaube ich, ganz gut auf unseren zweiten Themenkomplex.
Ja, denke ich schon. Also ich glaube, zusammenfassend aus dem, was ich jetzt hier nochmal mitgenommen habe und gehört habe, das Thema wird uns jetzt noch länger begleiten. Wir werden morgen definitiv jede Menge Kommentare, Artikel und Weiterungen dazu lesen und hören. Auch die Einschätzungen aus der Bundespolitik jeweils. Und ja, ich habe allerdings für die weitere Twitter-Debatte da auch kein gutes Gefühl, weil diese zwei Welten, die da jetzt aufeinandertreffen, das wird sich jetzt, glaube ich, immer noch weiter hochschaukeln. Und da fehlt einfach so dieser nüchterne, gesunde Mittelblick. Und den will ich eigentlich behalten, weil, wie gesagt, das Thema ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und ja, ich hoffe, dass wir da irgendwie an die Wahrheit oder das, was da jetzt wirklich passiert ist und wer Verantwortung trägt und wer Verantwortung übernehmen sollte, hoffentlich innerhalb zumindest der nächsten Woche etwas mehr Klarheit dann auch haben. Ansonsten, glaube ich, haben wir hier einen weiten Blick auf das Feld und insbesondere auf die Kommunikation dann dazu auch geworfen und auch gesehen, dass eben vieles an dem, was jetzt noch fraglich ist, längst hätte abgeräumt sein können. Und ich finde es halt traurig, dass dieses Thema mit dem Hintergrund jetzt auch die nächsten Tage zumindest, wenn nicht Wochen, die Bundespolitik mitprägen wird, unabhängig vom bayerischen Wahlkampf.
Ja, ein letzter Gedanke noch, also so eine Voraussicht, was uns jetzt auch kommunikativ beeinflussen wird. Morgen ist Montag. Morgen sind die Gerichte wieder im Hause. Und es gibt ja immer noch den unaufgeklärten Konflikt jetzt zwischen den Parteien SZ und Familie Aiwanger. So muss man es ja sagen.
Ja.
Ich denke, da wird uns noch eine ganze Menge jetzt erwarten, was eine juristische Auseinandersetzung angeht, über die Berichterstattung, über die Art und Weise. Und das wird, glaube ich, die Debatte jetzt auch nochmal ab Dienstag ein bisschen stark beeinflussen. Und da ist auch spannend, ich habe das, also wenn man jetzt das in einem Drama sieht, ja, klassischerweise, wir sind jetzt so im retardierenden Element, die ganze Spannung ist jetzt so ein bisschen abgefallen, wir denken, wir sind so in den Zwischenwelten, passiert jetzt noch etwas. Ich glaube aber, da wird es nochmal auf der einen Seite entweder in Richtung Aiwanger oder eben in Richtung SZ auch noch heftig knallen, was die Berichterstattung angeht und die juristischen Konsequenzen daraus, was ja die Prozessvertreter oder die Anwälte von Herrn Aiwanger ja auch sicherlich schon längst vorbereitet haben für morgen. Also das, denke ich, wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen und der leider auch die Bundespolitik.
Das ist wirklich ein spannender Punkt. Also ich glaube, das Thema, das wird auch nochmal groß. Da hast du auf jeden Fall recht, Manuel.
Ja. Und ich überführe jetzt zu dem, was Andrea angesprochen hat, weil es passt wirklich zu dem, was wir uns auch noch überlegt haben, weil uns ist in dieser Woche besonders die Tagesschau aufgefallen, die sich mal wieder sehr mit der CDU beschäftigt hat. Und zwar, ich glaube, es war am Dienstag oder Mittwoch, hatten wir einen Tagesschau-Kommentar mit der Frage: Konservatismus in der Krise, droht der CDU der Bedeutungsverlust? Und heute kam dann pünktlich zum Sommerinterview von Friedrich Merz die Frage: Ausrichtung der CDU, gelingt Merz der Neustart? Wir haben das letzte Woche schon mal gesagt, also angesichts der Performance der Ampel ist es immer wieder bemerkenswert, wer sich alles an der Union abarbeitet. Aber die Andrea hatte gerade vorhin einen validen Punkt, glaube ich. Die Union wird offenkundig, und eigentlich ist das sogar was Positives, ja doch von einer breiten Masse der Medien immer noch als so relevante Instanz wahrgenommen, dass man sich A, lieber an ihr abarbeitet und B, jede Frage, die politisch irgendwo passiert, irgendwie in Verbindung mit uns gebracht wird, damit wir da irgendwie drauf reagieren. Das nur zur kleinen Überschrift über das, was wir jetzt noch kurz besprechen wollten, weil nämlich die Frage ist, warum sind wir eigentlich immer kurz vorm Untergang und dann eigentlich auch nicht? Und wofür braucht die CDU jetzt einen Neustart? Und ja, wie steht das eigentlich alles in Relation zur Ampel? Aber Baha, da gebe ich gerne an dich weiter.
Das ist gut, ich versuche es mal. Also wenn die Ampel schon keinen Neustart hinbekommt, dann kann es ja die CDU versuchen. So wahrscheinlich die Denkweise dabei. Aber eine Sache hat mich dabei wirklich geärgert. Und ich nehme mal vorab, oder vorweg, weil das ja auch immer gern dann uns vorgeworfen wird. Natürlich gucken wir, wie wir hier sitzen, super gerne darauf, was ARD, ZDF etc. mit der Union machen. Und das nicht, weil wir ÖRR-Hasser sind, sondern wir, glaube ich, alle schätzen und mögen unsere Sendung, die wir dort schauen, und vor allen Dingen auch die journalistische Arbeit. Aber es liest halt einfach ein Großteil der Deutschen, was dort passiert, und hört zu. Und genau deshalb ist es uns auch so wichtig, dort genauer hinzuschauen. Und ich würde jetzt mal unabhängig der zwei Artikel, oder neben den zwei Artikeln gab es ja noch was anderes, nämlich von Panorama diesen Beitrag, diesen 8-Minuten-Beitrag mit den hier genannten Maximilian Krah. Ein rechtsradikaler Politiker, muss man einfach so sagen, aus Dresden, früher CDU-Vorsitzender, Kandidat für die Bundestagswahl, hat leider verloren aus seiner Sicht. Ich war froh, habe ihm auch meine Stimme nicht gegeben, bin ja aus Dresden. Und der wurde ja tatsächlich als Kronzeuge diese Woche, wenn man es so möchte, für diesen Abgesang, habe ich es genannt, der CDU geführt. Und wenn man sich dieses Interview, was mit ihm geführt wurde, anschaut, dann fragt man sich, wie kommt jemand auf die Idee zu sagen, ich mache mal einen Beitrag über die CDU, den Konservatismus in der Krise, und ich interviewe dazu neben dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU einen Spitzenkandidat der AfD, der gerade gezeigt hat, sehr klar und offen, welches Gedankengut er eigentlich hat. Und der natürlich überhaupt gar kein Interesse weder an einer Gesundung oder einer stabilen CDU hat, noch in irgendeiner Art und Weise an einer, ich nenne es jetzt mal, festen Demokratie. Und da frage ich mich wirklich, was ging da bei den Leuten im Kopf vor, ihn dorthin zu setzen, der ja auch wirklich sehr gewandt sprechen kann, der vielleicht sogar einem gewissen Klientel dabei sympathisch rüberkommt, die dann auch noch applaudieren. Und das war etwas, wo ich dachte, haben sie es denn, also haben wir uns jetzt alle vergessen? Oder in welcher Welt macht das Sinn und ist das gut? Das war so ein bisschen das, was mir sehr aufgestoßen ist. Und am Ende, Daniel, du hast es gerade gesagt, ja, die Sommerpause ist vorbei, es kracht überall in der Koalition, der Kanzler schafft es nicht, sich durchzusetzen. Wir haben Expertenpapiere, die zeigen, Klimaziele stehen nicht und so weiter und so fort. Und das ist das Thema der Woche gewesen. Das war dann schon etwas zu viel wieder, wo man dann sagt, da muss man zumindest darauf aufmerksam machen.
Ja, Maximilian Krah durfte sich aufplustern im ÖER. Das hat mich auch sehr stark überrascht. Genau wie du sagst, dass er der Kronzeuge jetzt plötzlich ist. Und man muss ja sagen, wir wissen alle, was die AfD vorhat. Ja, das sind ja keine Bürgerlichen, das sind ja keine Konservativen, die irgendwie Politik konstruktiv gestalten wollen. Natürlich wollen sie vernichten. Und natürlich sind wir, und das ist uns allen in der Union auch bewusst, seit Jahren, natürlich wollen sie zuerst uns vernichten und dann den Rest. So, und dann frage ich mich schon, wenn ich so jemanden vor mir habe, warum lade ich den ein in eine Panoramasendung, zitiere ihn kritiklos. Er durfte ja nur Stichpunkte geben, ja, für den Beitrag. Mhm. Es war ja nicht so, dass er kritisiert wurde, zum Beispiel für seine Rede für seine hetzerische Rede in Teilen auf dem Europalistenwahl-Parteiprogramm. So, jetzt habe ich mich überschlagen. Aber dafür wurde er ja nicht irgendwie, das wurde ja nicht kontrastiert damit. So, und da frage ich mich schon, warum ist da plötzlich so die Scheuklappen links und rechts runtergefahren worden, dass man so jemanden auf die Bühne holt und dann ja auch eben im Verbund mit weiteren Artikeln, mit Beiträgen auf der Online-Seite der Tagesschau. Da muss ich sagen, huiuiui, da habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das hat man gemerkt an dem Tag. Wer folgt?
Ja, das ist so.
Ja, weil das ist eine Luftnummer natürlich. Ja, und wir wissen das ja alle auch in der Union. Und dann wurde der auch, dieser Tweet in der Bubble natürlich fleißig geteilt. Und hier, lieber Friedrich Merz, schaut mal hin. So, als ob wir nicht wüssten, was die AfD ist und bedeutet, ja. Und da fühle ich mich dann immer so ein bisschen zurückgesetzt, ehrlicherweise. Da kommen jetzt meine Gefühle raus, ja. Weil wir wissen das ab. Wir wissen das alle sehr, sehr gut in der Union. Und wir sind da ganz, ganz klar. Und auch heute wieder im Sommerinterview, wieder Abgrenzungsfragen zur AfD. Die braucht man uns tatsächlich nicht zu stellen. Wir haben da einen klaren Kompass, einen klaren Kurs und dem sollte man folgen.
Ja, und weißt du, noch hier eine Ergänzung, wie oft ich vor allen Dingen von Ampel-Twitter die Tage gelesen habe, da hat Maximilian Krah in Klammern leider recht. Und da denke ich so, es ist eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eine feine Ironie oder sehr lustig. Aber das passiert halt, ja, wenn du so jemanden auf den Stuhl unwidersprochen setzt und der die Gelegenheit hat, ja, letztendlich wie ein Experte zu wirken, ja, ein Neutraler.
Ja, und auszustrahlen natürlich in die AfD-Community und auch in den Bürger. Man verschafft ihm Reichweite, eine sehr bedrohliche Reichweite auch. Das waren ja klare Ansagen, in seinem Text auch ganz klar. Das muss man auch so akzeptieren und hinnehmen. Aber ich verstehe da eben nicht, warum da keine kritische Einordnung auch noch erfolgt ist, weil man dann nur eben, und da hat man es ja auch gesehen in den gesamten Beitrag, weil man eben nur ein bestimmtes Ziel verfolgt hat. Und dazu war Maximilian Krah Mittel zum Zweck. Und Mittel zum Zweck darf es eigentlich nicht geben, meiner Meinung nach.
Eben. Und Andrea, du siehst, du triffst bei uns, glaube ich, genau ins Schwarze mit dem Thema. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde darüber uns echauffieren. Aber um es kurz zu machen, das ist ja auch der Grund, warum wir das dann hier auf Twitter, dort im, oder nennen wir es mal im vormedialen Raum, auch kritisieren, ansprechen, dagegen halten, weil eben solche Sachen muss man halt auch ansprechen, damit einfach klar wird, es ist nicht richtig oder zumindest gibt es da eine andere Auffassung. Und wie Manuel sagt, nein, man muss uns in der CDU ja nicht erklären, wer die AfD ist und wie sie zu uns steht und was sie zur Merkel-Zeit Merkel an den Kopf geworfen hat und der Bundesregierung. Und wir brauchen das von niemandem hören, von wegen dieses, oh, hört mal genau hin, als wären wir irgendwie die letzten Jahre durch die Gegend gerannt, taub, stumm und blind. Nein, das ist halt eben nicht der Fall.
Ja, also um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, genau wegen des heutigen Sommerinterviews von Friedrich Merz. Ich fand das auch wieder bemerkenswert. Ich habe es ja dann auch geteilt, weil es dann wirklich zum x-ten Mal jetzt die gleiche Erklärung war. Und wir ja letzte Woche so schön darüber gesprochen haben, ist, wann eigentlich ein Skandal wird und es ja angeblich eben bei Merz war. Und Merz hat ja dann das heute dann auch einfach mal gesagt, er hat ja nie von Zusammenarbeit oder so mit der AfD geredet. Und das Erstaunliche war dann, so wie er es dann interpretiert hat, war am Ende der Kommentar von Tina Hassel, auch in dem Ausschnitt, den ich geteilt habe, ist nämlich dann, dass sie einfach das bestätigt, indem sie dann sagt, genau. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, ja, vielleicht, weil wir haben jetzt heute viel über Twitter-Empörung geredet und da ist genau die Frage, ob nicht Journalismus dann auch da einfach erstmal am Wortlaut bleibt und diese ständige Konnotierung mit der CDU ist natürlich darin geschuldet, dass wir auch 3 Jahre hinter uns haben, wo es für die Union wirklich auch schwierig war. Es waren unstete Jahre, angefangen mit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer, über den Bundestagswahlkampf, das Söder-Laschet-Drama, bis es dann eben auch in einem innerhalb der veröffentlichten Mitgliedschaft, will ich das mal sagen, kontroversen Entscheidung dann durch die Mitgliedschaft für Friedrich Merz. Und da ist natürlich für jeden Journalisten immer interessant, diese noch brodelnde Stimmung auch in Teilen irgendwie aufzugreifen. Und wir haben das erlebt, als es genau um dieses AfD-Thema ging. Und dass zu jedem Punkt, dass immer gesagt wird, die Union ist noch nicht so weit, genauso wie Merz heute gefragt wurde, weil er in dem einen Tweet mal geschrieben hatte, wir seien noch nicht regierungsfähig. Die gleiche Empörung wäre da gewesen, hätte er gesagt, wir könnten morgen sofort ins Kanzleramt einziehen. Da wäre dann die Frage gewesen, ja, mit welchen Inhalten denn? So, und ich glaube, wir müssen uns noch bis zum Parteitag im Mai nächsten Jahres echt gedulden, bis wir wieder einfach mit den Inhalten auch mehr wahrgenommen werden. Und das ist vielleicht mein letzter Punkt, dass das heute total schade war, dass so viele Inhalte einfach zeitlich wieder nicht vorgekommen sind. Insbesondere fand ich es ziemlich merkwürdig, dass der gesamte Ukraine-Fall nur am Ende mit 2 Fragen bedacht wurde und Merz sich da schon gar nicht mehr zu äußern konnte. Also irgendwie auch die Ukraine und der russische Krieg gar nicht mehr so in der Wahrnehmung sind, sondern wir uns halt jetzt ständig mit Lisa Paus und der fehlenden Konzeption der Kindergrundsicherung rumschlagen und etc. etc. Ich fand dieses Interview einfach ja relativ banal geführt, weil es eben nicht die wirklichen Themen angesprochen hat. Aber ich bleibe dabei, ich denke, wir werden uns bis Mai gedulden müssen, bis einfach die Inhalte auch dann wieder im Vordergrund stehen. Und jetzt mit Blick auf die Uhr bleibt mir wie immer nur, unsere 2 Twitterer der Woche noch anzukündigen, die ich wie immer unter den Post zum Space packe. Aus der Profipolitik sozusagen haben wir uns dann diese Woche auch explizit für Karin Prien entschieden, weil es uns echt gut gefallen hat, wie sie den differenzierenden Kommentar zu der Aiwanger Affäre geschrieben hat. Da empfehlen wir natürlich das Follow und wir empfehlen das Follow für Frisobotto, das Politikminion sozusagen, der uns auch persönlich bekannt ist und der hat sehr schön reagiert auf nämlich die Sache mit Maximilian Krah, also genau die Themen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit und das Zuhören, die große Beteiligung heute. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen sortieren können, wie wir die ganze Affäre Aiwanger wahrgenommen haben. Wünsche euch von meiner Stelle, bevor ich jetzt gleich zum Abschluss wieder das Wort meinen beiden Co-Hosts gebe, einen wunderschönen Sonntagabend. Anne Will kommt auch heute noch nicht, weil die immer eine Sommerpause hat. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, lieber Baha, lieber Manuel, vielen Dank. Und ich sag tschüss, bis nächste Woche.
Danke dir, Daniel, fürs Moderieren. Danke euch fürs wieder Einschalten. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Sorgen vor dem Tag heute, ob das, also wie das wird, weil es schon ein schwieriges Thema war. Aber ich fand, das war ganz gut und danke auch für alle, die mitgemacht haben.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Beiträge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche am nächsten Sonntag wieder einschaltet, wenn wir hoffentlich auch wieder ein bisschen inhaltlicher werden und weniger über Skandale oder möglicherweise kommende Skandale sprechen. Vielen Dank.
Fingers crossed. Ciao, ciao.